Willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Es ist wieder Sonntag, 12 Uhr, Märchenzeit. Ich bin da, ihr seid da. Dann kann es ja wohl losgehen, oder? Maren ist inzwischen bei der Trude angelangt und hat sie schon mal aufgeweckt mit ihrem Sprüchlein, aber so richtig fit sind die noch nicht aus. Lass mal sehen, wie es weitergeht. Maren tat, wie ihr geheißen, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen. Aber auch hier war alles welk und düftelos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Maren, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten. Und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste. »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, Kind, erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort«, sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein, zackig und unregelmäßig aufgetürmt. Bis in den Himmel, meinte Maren, denn nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen. Am Boden aber wurde die in riesenhaften Erkern vorspringende Fronte überall von hohen, spitzbogigen Tor- und Fensterhöhlen durchbrochen, ohne dass jedoch von Fenster- oder Torflügeln selbst etwas zu sehen gewesen wäre. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerborsten auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. Ein Nachen ist ein kleines Boot. »Schreite hindurch«, sagte die Trude. »Über dich hat er keine Gewalt, aber vergiss nicht, von dem Wasser zu schöpfen. Du wirst es bald gebrauchen.« Als Maren dem Befehl gehorchend von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden war hier so heiß, dass sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. »Ei, was, mögen die Schuhe verbrennen«, dachte sie und schritt rüstig mit ihrem Kruge weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen. Der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen, denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke und eine große, braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr hervor und griff nach ihr. »Mut«, hörte sie die Stimme der Trude hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus und der Spuk verschwand. »Schließe die Augen«, hörte sie wiederum die Trude rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingange stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger, unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in beinahe unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Maren, es seien nichts als graue, riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herabhingen. Noch immer stand sie wie verloren an derselben Stelle und blickte bald vor sich hin, bald nach einer und der anderen Seite. Aber diese ungeheuren Räume schienen, außer nach der Fronte zu, durch welche Maren eingetreten war, ganz ohne Grenzen zu sein. Säule hinter Säule erhob sich. Und wie sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nirgends ein Ende absehen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Und siehe, dort, unweit von ihr, war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es von ihrer Dorfkirche gesehen, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrockneten Schilf- und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr Wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen, da zog sie rasch die Hand zurück, denn deutlich hatte sie es erkannt. Der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchtete, war von Glut und nicht von Golderot. Ohne Zaudern goss sie ihren Krug darüber aus, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend, ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es blau von Vergissmeinnicht. Dazwischen blühten gelbe und braun-violette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. Indessen Maren noch des Entzückens und Bestaunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen, wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrande, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schönen, blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel, und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinngewebe gehalten, nichts anderes sei als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab, so dass Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floss durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Und dabei lächelte ihr roter Mund und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich und diese musste sich neben ihr ins Moos setzen. Und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun klatsch in deine Hände«. Und als Maren das getan und auch diese Wolke Wie die erste ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »Siehst du wohl, wie leicht das ist? Du kannst es besser noch als ich?« Maren betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn so eigentlich?«
»Wer ich bin? Nun, Kind, bist du aber einfältig.«
Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich aber sagte sie zögernd, »Ihr seid doch nicht gar die Regentrude?
Aber wer sollte ich denn sonst sein?«
»Aber verzeiht, ihr seid ja so schön und lustig jetzt.«
Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muss dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie ein wenig, wie vor innerem Grauen, die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu,
»Aber es ist ja doch so schön und grün hier oben.«
Dann musste Maren erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprossen, und steckte sie sich oder dem Mädchen in die Haare. Als Maren von dem mühseligen Gang auf dem Weidendamme berichtete, seufzte die Trude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber es ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir. Ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden, und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit lange aber sind die Menschen mir entfremdet. Es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor lauter Hitze und Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten.« Maren hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich.
»Nur einmal«, fuhr diese fort, »aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen. Es sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat.«
»Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muss die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiss von eurem Wiesenhonig.« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »Hat sie denn noch so schöne braune Löckchen an der Stirn?«
»Wer denn, Frau Trude?«
»Nun, die Urahne, wie du sie nennst.«
»Oh, oh nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblicke ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen.
»Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden.«
»Alt?« fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, es ihr zu erklären.
»Merket nur«, sagte sie endlich, »graues Haar und rote Augen und hässlich und verdrießlich sein. Seht, Frau Trude, das nennen wir alt.«
»Freilich«, erwiderte diese, »ich entsinne mich nun. Es waren auch solche unter den Frauen der Menschen. Aber die Urahne soll zu mir kommen. Ich mache sie wieder froh und schön.«
Maren schüttelte den Kopf. »Das geht ja nicht, Frau Trude«, sagte sie. »Die Urahne ist ja längst unter der Erde.«
Die Trude seufzte. »Arme Urahne.«
Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lag.
»Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf. Wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben. Ich sehe dich schon gar nicht mehr. Ei, Da wird man ja nass wie eine Katze, rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte.
Die Trude lachte. Klatsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, dass du die Wolken nicht zerreißt.
So begannen beide, leise in die Hände zu klatschen. Und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe. Die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen eins nach dem anderen ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Noch ein paar Augenblicke und sie hörte draußen wie einen Schauer durch die Blätter der Bäume und Büsche wehen. Und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen.
»Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise.
Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen. Und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In demselben Augenblicke fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte.
»Und gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie. »Horch nur, wie er sich wehrt. Aber es hilft ihm nun doch nichts mehr.«
Eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es stille draußen und es war nun nichts mehr zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Maren küsste ihre weiße Hand und sagte,
»Ich danke euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe. Und«, sie setzte es ein wenig zögernd hinzu, »nun möchte ich wieder heimgehen.«
»Schon gehen?«, fragte die Trude. »Ihr wisst es ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein.«
Die Trude erhob den Finger. »Wirst du ihn auch später niemals warten lassen?«
»Gewiss nicht, Frau Trude.«
»So geh, mein Kind. Und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, dass sie meiner Fürder nicht vergessen. Und nun komm, ich werde dich geleiten.«
Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bette wieder ausgefüllt. Und als erwarte er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd auf dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingelnd in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches.
»Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde, »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät.«
Da gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfalle führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floss dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mussten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über die glänzenden Kiesel an dem Strande heraufströmten. Tausende von Blumen blühten überall. Auch Veilchen und Maililien, bemerkte Maren, und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können.
»Die wollen auch nicht zurückbleiben«, sagte die Trude. »Das blüht nun alles durcheinander hin.«
Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken aus ihr hervorsprühten, und sie schränkte ihre Arme zusammen, dass von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloss. Dann wieder riss sie die Hände auseinander, und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend auf den Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Maren noch einmal auf die weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauerte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mussten sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andres zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm. Er schien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten, lächelnden Munde so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und hässlich, dass sie dachte, ei, das tut nicht gut. Die braucht der Andres nicht zu sehen. Laut aber sprach sie, habt Dank für euer Geleite, Frau Trude. Ich finde mich nun schon selber. Aber ich muss doch deinen Schatz noch sehen.
Bemüht euch nicht, Frau Trude, erwiderte Maren. Es ist eben ein Bursch wie die anderen auch und just gut genug für ein Mädel vom Dorf.
Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. Schön bist du, Närrchen, sagte sie und erhob drohend ihren Finger. Bist du denn aber auch in deinem Dorf die Allerschönste? Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, dass ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. So merk denn auf, sagte sie. Weil nun doch alle Quellen wieder springen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen. Steigt getrost hinein. Er wird euch rasch und sicher an eure Heimat bringen. Und nun leb wohl, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küsste sie. Oh, wie süß frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund. Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hob sie an zu singen. Das klang süß und eintönig. Und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wusste Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens? Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus.
»Lebt wohl, schöne, liebe Regentrude, lebt wohl!« rief sie,
aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingange des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauer hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war.
»Alle tausend Maren«, rief Andres. »Was war denn das für ein sauber Weibsbild?«
Das Mädchen aber griff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum.
»Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie. »Das ist keine für dich. Das war die Regentrude.«
Andres lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hattest, das habe ich mir hier schon merken können. Denn so nass, meine ich, ist der Regen noch nimmer gewesen. Und so etwas von grün werden habe ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim und dein Vater soll uns sein Wort einlösen.«
Unten am Weidendamm
fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin und her, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwamm. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorüberkamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele halten. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen, sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren«, rief er, »ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?«
»Richtig, Maren, aber was ist denn das dort? Das ist ja alles überflutet.«
»Ach du lieber Gott«, rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.«
Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren«, sagte er. »Der Preis ist, denke ich, nicht zu hoch. Und meine Felder tragen ja nun um desto besser.« Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben.
»Es regnet«,
riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen.
»Es regnet«,
sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Druck die Hand schüttelte.
»Ja, es regnet«, sagte auch der Wiesenbauer,
der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand.
»Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen. Aber kommt nur herein, ihr beiden. Der Andres, wie der Vetter Schulze sagt, ist alle Wege ein guter Bursche. Seine Ernte wird heuer auch noch gut. Und wenn es etwan wieder 3 Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch so übel nicht, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Darum geht hinüber zu Mutter Stine. Da wollen wir die Sache allfort in Richtigkeit bringen.«
Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheuern eingefahren. Da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andres waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchtür angelangt waren, dass sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut auf ihren Kranz.
»Das bedeutet Glück«,
riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen.
»Das war die Regentrude«,
flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche. Die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg und der Priester verrichtete sein Werk. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Die Geschichte von der Regentrude ist etwas, was mir als Kind unglaublich viel Freude gemacht hat. Und ich fand es trotzdem immer ziemlich schwer verständlich, weil es natürlich eine Sprache ist, die für Kinder eigentlich kaum noch geeignet ist. Aber jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, habe ich wieder die Freude verspürt, die ich damals gehabt habe, wenn ich das als Schallplatte gehört habe. Und insofern ist es also mir eine große Freude gewesen, euch das auch nochmal nahezubringen. Ich danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao.